spüren das? Spürt ihr es? Der Heilige Geist ist sowas von da und es schenkt mir einfach so eine Freude ins Herz, was Gott uns durch diesen Lobpreis einfach schenkt. Unglaublich, der Himmel ist geöffnet und Gott ist bereit, eure Herzen zu verändern. Er will es. Seid ihr es auch? Wenn ja, dann sagt es Gott. Ich bin heute bereit, dass du mich veränderst, dass du heute in mein Leben eingreifst und das Steuer übernimmst. Heute ist so ein besonderer Gottesdienst. Nicht nur, weil Jesus da ist, sondern auch, weil wir Jugend uns Gedanken gemacht haben, was ist gerade in unserem Leben los? Um was geht es uns? Wo stehen wir? Und wir durften den Gottesdienst heute so gestalten, wie wir es von Gott aufs Herz bekommen haben. Wir haben uns mit Fragen beschäftigt, mit Fragen, die uns beschäftigen. Wir haben sie zusammengetragen und überlegt, wem können wir diese Fragen stellen, damit sie beantwortet werden. Und wir haben gebetet, dass diese Antworten heute ein Segen für jeden Einzelnen von euch ist. Und diese Fragen, die wir uns gestellt haben, die wir heute stellen in der Gemeinde, soll euch ermutigen, dass ihr vielleicht mal drüber nachdenkt, hey, vielleicht gibt es auch eine Frage in eurem Leben und seid so mutig und stellt sie. Geht zu einer Person hin, bei der ihr glaubt, vielleicht weiß es, und soll diese Person euch weiterschicken. Es ist so wichtig, dass wir Fragen haben und dass wir aber auch eine Antwort auf die Fragen bekommen. Genau. Und als erstes darf mein Papa zu uns kommen.
Das gerne. Ja, sicher.
Genau. Magst du was trinken?
Danke. Danke.
Nein, danke. Also ihr dürft es euch gemütlich machen. Was vielleicht ein Stift und ein Blatt Papier noch herausholen, weil vielleicht werden heute auch Fragen von euch beantwortet. Vielleicht gibt's etwas, was euch beschäftigt und uns auch. Du bist nicht in einer christlichen Familie aufgewachsen, so wie ich.
Nein, heute muss ich sagen, leider.
Wie war dein Leben, bevor du Jesus als deinen Retter angenommen hast? Gab es einen Unterschied?
Jetzt ist der Unterschied klar zu sehen. Damals habe ich es nicht gesehen. Mein Leben war so, wie ein Leben sein kann, ohne dass du Jesus kennst, ohne dass du weißt um das, was Gott für dich vorbereitet hat. Es war ein Leben mit dem Verstand, was ich hatte, mit den Möglichkeiten, die ich hatte, ohne dass mir bewusst war, eigentlich diese Liebe zu bekommen, diesen Sinn zu bekommen, Anerkennung zu bekommen mit Arbeit, mit, ist egal, was ich eben zur Verfügung hatte, Wertschätzung mit allen Möglichkeiten. Ich habe vielen in der Welt geglaubt, sag einmal Werbung oder anderen Dingen, Informationen, was gesagt hat, das musst du tun und das ist richtig und das macht, gibt dir Sinn und das ist toll und um das geht's. Und ja, so gehst du von Scheitern zu Scheitern und versuchst Sicherheiten zu finden, wo es keine gibt, aber das weißt du ja nicht vorher. Und so versuchst du eben dieses zu finden und du machst das, was alle tun, sage ich einmal. Und versuchst es im finanziellen Bereich Sicherheit zu finden. Ja, so lange bis du merkst, dass nichts hält.
Du hast dein Leben dann Jesus übergeben. Weißt du noch, wie du dazu gekommen bist?
Ja, weiß ich sehr wohl. Wie gesagt, du springst von einem Versuch in den anderen. Anerkennung, Wertschätzung, Liebe, Sicherheit, bla bla bla, ihr kennt das ja vielleicht, zu finden, findest es aber nicht. Ich möchte es vergleichen wie Wellen auf dem Wasser, auf dem Meer. Die sind da, aber die Welle hat es nicht in der Hand. Sie wird hin und her geführt, geschleudert, getrieben, von dem, und heute weiß ich es, damals habe ich es nicht gewusst, du bist in Mächten, in Gewalten, ohne Gott, mit lebensverneinenden Mächten. Gott hat die Macht, lebensbejahend dich zu führen und dich zu leiten. Aber dazu mal, wie gesagt, ja, war halt so. Und ich war am Höhepunkt meines Erfolges, weltlichen Erfolges, sage ich einmal, wo ich gedacht habe, das hält jetzt endlich und das ist es jetzt, bis dann der Tag kam, wo alles zusammengebrochen ist und ich mich in einer Riesengrube gefunden habe und mit jeder Ablehnung, mit jedem Wort, wo ich dann unter Anführungszeichen meine Freunde gefragt habe und Institutionen gefragt habe, um Rat gebeten habe und die eigentlich einen Riesenbogen mit der Zeit um mich herum gemacht haben, weil es eben keinen Ausweg gab für diese Situation. Ja, in dieser Situation suchst du ganz bewusst, wie wir es heute auch schon gehört haben, wie du gesagt hast, sucht, hört nicht auf zu suchen. Und ja, wo Menschen nicht mehr in Frage kommen, hat mir jemand gesagt, also ich wüsste jemand, der dir helfen kann in der Situation, dem alles möglich ist. Und ich war schon ganz gespannt, jawohl, jetzt, oder? Es gibt doch noch die Möglichkeit, oder, da rauszukommen. Es war finanziell, existenziell alles am Boden, Beziehung alles am Boden. Du warst schon fast auf der Welt. Ja, alles weg, alles kaputt. Und da hat er mir gesagt, aber Jesus, der kann dir helfen, dem traue ich es zu. Und dann, na super, oder? Ich dachte, der meint es ernst und sagt mir wirklich, wer mir helfen kann. Wenn du Gott nicht kennst, bist du in dem Lager, wo Jesus, Gott einfach bringt nichts. Du kennst ihn nicht und so suchst du ihn auch nicht. Ich glaube, es ist ein Geschenk, es kommt nicht von mir oder ist nicht von mir ausgegangen, dieser Anstoß, dass ich Gott suchen könnte. Ich glaube, das ist etwas, wo Gott mich erreicht hat in meinem Leben und gesagt hat, komm, mach dich auf, es gibt Hoffnung, ich lasse mich finden. Und ja, genau so war es. Ich habe mich so wiedergefunden in einem tiefen Loch, wo viele Menschen versucht haben, mir zu helfen, aber so quasi du bist selber schuld, jetzt schau, wie du rauskommst, nicht wirklich Hilfe erfahren habe. Jesus habe ich in der ersten Zeit in meinem Leben so erlebt, in dieser Situation, in diesem Riesenloch, wo der Mensch nicht rauskommt, wo er zu mir gestanden ist, obwohl ich schuld war, dazu mal, dass ich mir das selber eingebrockt habe, hat er meine Würde belassen. Im Gegenteil, er hat mich in den Arm genommen. Ich habe es einfach so empfunden und ja, mir die Hand gereicht und mir diese Frage aufs Herz gelegt. Gott, wenn es dich gibt, was ich nicht weiß und dich nicht kenne, aber wenn es dich gibt, dann möchte ich dich kennenlernen. Und wenn dir alles möglich ist, bitte, hier hast du mein Leben. Da kannst du dich beweisen. Und ja, so ist es gekommen, dass ich Gott kennenlernen durfte.
Wow, danke. Weißt du ungefähr, wie viele Jahre du jetzt schon mit Gott gehst?
25 circa.
25 Jahre. Ich behaupte jetzt mal, dass es in dieser Zeit nicht immer einfach war. Und dass man vielleicht auch mal Zweifel hat, funktioniert das mit Gott wirklich? War das die richtige Entscheidung? Hast du einen Tipp für uns, wie wir auch in schwierigen Situationen wissen dürfen, ja, ich bleibe bei Gott?
Meine größte Hoffnung ist es und war es, und habe ich auch erlebt, dass es Gott ist, der was dir immer wieder die Hand reicht. Wenn du abkommst, wenn du fällst, wenn du im Zweifeln kommst, dass immer wieder, dass du das nicht vergessen darfst, dass Gott immer an deiner Seite ist. Als sein Kind lässt er dich nicht aus den Augen. Er schaut auf dich, er achtet auf dich, er wird immer die Hand reichen. Was mich uns Menschen wegbringt, sind meistens Gedanken, die du zulässt, Situationen, auf die du keine Antwort weißt. Fragen, wo du vielleicht sagst, warum, oder? Und ein anderer sagt, ja, siehst, nutzt eh nichts, deine Beziehung mit Gott. So gibt es Stürme im Kleinen und im Großen und Situationen, wo, wo andere Mächte, lebensverneinende Mächte, versuchen, Beziehung, etwas in deine Beziehung zwischen Gott und dich hineinzubringen. Und das gilt es, mit seiner Kraft und mit seiner Liebe zu widerstehen. Er gibt dir Kraft zu widerstehen. Wichtig ist, lass dich nicht zurückdrängen. Bleib in der Gemeinschaft. Das ist um und auf. Siehst bist du wie ein wunderbares Geschöpf, ein wunderbares Schaf, aber weg vor der Herde. Und Gottes Wort sagt, fliehe, wenn es irgendetwas gibt, wo du dich dem Feind aussetzt. Also bleib in der Gemeinschaft, bleib in der Beziehung zu Jesus. Suche ihn zu begegnen, denn wenn diese Liebe zu ihm, wenn du ihn erkannt hast und diese Liebe in dein Leben kommt, dann ist das nur mehr ein Dürfen. Und in diesem Dürfen mit ihm Gemeinschaft haben, mit ihm durchs Leben gehen. Ich habe diese Woche eine Überschrift gelesen, da steht, ist draufgestanden, es gibt die zwei bedeutsamsten Tage im Leben eines Mannes. Der erste Tag ist dort, wo er auf die Welt kommt. Und der zweite Tag, wo er erkennen kann, warum er auf der Welt ist. Und in ihm das zu erkennen und all das, was du brauchst, diese Gemeinschaft, diese Wiederherstellung von Gott, mit ihm durchs Leben zu gehen, je mehr du davon hast, umso mehr bleibst du in seiner Gemeinschaft, weil du sie liebst.
Du bist jetzt seit 25 Jahren schon gläubig, bin mir sicher, du hast schon öfters in der Bibel gelesen. Wir haben uns gefragt, warum Jesus immer mit seinen 12 Aposteln unterwegs war. Er hätte es doch auch alleine geschafft. Warum mit seinen 12 Aposteln?
Am Anfang war dieses Lesen im Wort, ja, ich habe es halt gemacht aus Gehorsam, weil es mir jemand gesagt hat, das sollst du tun. Da drin redet etwas, da drin wird das lebendig. Ich habe es nicht verstanden, habe es auch am Anfang nicht so empfunden. Aber im Dranbleiben ist auch so ein Geheimnis, ist das lebendig geworden, wovon die, wo schon länger mit Gott gegangen sind und ihn kennen, wo das eben geschehen ist, das Lesen, nicht das Lesen in irgendeinem Buch, sondern diese Zeilen erfahren, die Jesus ganz persönlich mir in seinem Testament, in seinem, was er mir hinterlassen hat, um durchs Leben mit ihm zu gehen, um Fragen beantwortet zu bekommen. Und wenn du fragst, warum ist Jesus mit seinen 12 Jungen unterwegs gewesen, es zeigt uns genau diesen Sinn im Leben. Nicht nur in Worten im Verstehen, sondern im Ganzen. Mit Jesus zu gehen, ich denke, was diese Jünger erfahren haben, was wir da lesen, den ganzen Tag mit ihm Gemeinschaft zu haben, das dürfen wir auch heute, in der heutigen Zeit, immer noch erleben. Und das gilt es, uns nicht nehmen zu lassen, uns nicht abhalten zu lassen, uns zum Vorbild, dass Nachfolge, wir von ihm lernen dürfen, mit ihm durchs Leben gehen dürfen, diesem Auftrag, wo er uns hineinnimmt, wo er seine Jünger hineingenommen hat, das, was dem Vater wichtig ist, das Beste in deinem Leben, was passieren wird.
Danke. Wir haben jetzt noch eine allerletzte Frage, und zwar, gibt es ein besonderes Erlebnis mit Gott, das du mit uns noch teilen kannst?
Ja, viele. Das letzte, ja, Gott wohnt im Lobpreis seiner Kinder. Ich habe auch gemeint, Gottes Begegnungen hat angefangen so mit ganz besonderen Zeiten, besondere Momente, so diese einzigartigen Momente, wo du einfach hin und weg gerissen bist. Aber Gott begegnet uns überall, er ist überall zu finden. Und Gott sagt uns wo, im Lobpreis, in ihm suchen, in der stillen Zeit mit ihm. Ja, also das letzte große, großartige, abgesehen von, wenn ich euch treffe oder Brüder und Schwestern, mit denen ich rede und zusammen bin oder in seinem Wort lese, war diese Woche im hinteren Raum. Ich hatte mit meiner Frau Putzdienst, dürfte die Gemeinde sauber machen. Und ich war gerade am Boden aufwischen, da kam mein Freund, der Emil, daher mit seiner Frau und sagte, nachdem er mich begrüßt hat, du, heute habe ich so ein Bild bekommen von meinem Herrn. Er bekommt immer so Bilder vom Herrn, die geschehen werden. Wir haben schon ein paar Mal erlebt und so auch diesmal hat er gesagt, ich habe ein Bild gehabt, da stand er in dem hinteren Raum genau auf diesem Platz, wo ich gerade gewischt habe und wo er da war. Und ich habe erlebt, wo wir da an dem Tisch sitzen, hat er so das Bild aufgezeigt, da wird er alle wiederherstellen, wow. Wird er alle heilen. Und denkt, wow, super, super, Emil. Jetzt mache ich gerade noch sauber und dann setzen wir uns vielleicht zusammen oder trinken einen Kaffee miteinander. Und ich kann es euch nicht beschreiben. Es war einfach eine Gegenwart von ihm da, die ich auch nicht wahrgenommen habe, so wie man es vorstellt, sondern einfach ein Drängen, eine Liebe. Wie soll ich das sagen? Wie, stell dir vor, du erwartest den liebsten Menschen, den du kennst. Der war schon lange nicht mehr da. Und den erwartest du. Das musst du dir jetzt vorstellen. Und es liegt jetzt an dir, wie erwartest du den? Und bei mir war so ein innerlicher Wunsch, ein Drängen, ja, ist aber freiwillig und gerne, dieser Platz muss jetzt sauber werden. Und ich glaube, ich habe mich da sicher eine Viertelstunde aufgehalten auf 2 Quadratmeter Boden, den ich da mit einem Schrupper einfach gereinigt habe. Also Gott zu begegnen, ja, es ist
wunderbar,
unbeschreiblich.
Ja, vielen, vielen Dank, Papa, für all deine Antworten auf unsere Fragen. Und bei uns geht es gleich weiter mit der lieben Ruth.
Ja, Ruth. Du bist ja eine wirkliche Beterin und du betest ja wirklich ganz oft und ganz viel, auch für unsere Gemeinde unter anderem. Wie sollen wir denn überhaupt beten?
Ja, wie sollen wir beten? Ich kann nur das sagen, wie ich es mache. Mir ist jetzt immer mehr bewusst geworden, wie wichtig das ist, dass wir mit dem Danken anfangen. Manchmal kommen wir zu Gott und haben so viele Bitten und möchten, dass er uns hilft, wo wir uns schwer tun oder wo wir Probleme haben. Und wir möchten, dass er so macht, wie wir es uns wünschen. Aber das geht so nicht. Und mir ist einfach bewusst geworden, dass ich so viel Grund habe, für das, was Gott schon getan hat, an mir zu danken. Und dann fange ich mit dem Danken an und dann komme ich irgendwann einmal dann zu all den Menschen, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Erstmal natürlich unsere Familie, also erst der Klaus und dann die Kinder und Enkelkinder. Und dann kommen jetzt immer mehr Leute dazu, wo ich einfach unter ganz normalen Umständen das Gefühl habe, für den Menschen soll ich beten. Und dann habe ich so eine gewisse Reihenfolge, weil mein Gedächtnis ist auch nicht mehr so gut. Aber ich will mir das nicht aufschreiben und runterlesen, sondern ich möchte, dass Gott mir immer jeden Menschen, wenn ich anfange zu beten, direkt vor Augen führt. Und dann kann ich jeden Einzelnen in Gottes Hand legen.
Und für wen ist es besonders wichtig zu beten?
Ja, mal ganz, ganz bestimmt unsere Allernächsten. In unserer Familie. Und ich bin jetzt schon so lange, mit Jesus unterwegs. Und trotzdem merke ich immer wieder, dass es Spannungen gibt, dass man sich aneinander reibt, überhaupt wenn man nah beieinander ist. Und dass vieles in unserem Wesen einfach von Gott noch verändert werden muss. Und das dauert unser ganzes Leben.
Und wie oft sollen wir beten?
Eigentlich dauernd, am besten. Ich bin draufgekommen, dass das einfach wichtig ist, weil alles, was mich betrifft, soll in Verbindung mit Gott, mit Jesus stehen. Und ich komme jetzt immer mehr drauf. Ich meine, ich habe in der Frühstille Zeit, das heißt, es ist meistens gar nicht in der Früh, sondern in der Nacht, weil wenn man älter wird, sind die Nächte meistens nicht mehr gar so gut. Und wenn ich dann wach werde, dann denke ich mir, bevor ich mich im Bett rumwälze, mache ich lieber stille Zeit. Und das ist so ein Segen, weil ich muss nicht Angst haben, dass mir dann Schlaf abgeht oder so. Weil Gott sorgt schon dafür, dass wir genug Schlaf kriegen. Und ich merke immer mehr, wie abhängig ich werde. Und es ist wichtig, dass wir den ganzen Tag über abhängig sind von Jesus. Dass wir uns nicht von dem, was so passiert, aus dem Tritt bringen lassen. Aber das ist wahrscheinlich leichter, wenn man älter ist. Da ist man immer so in dem Getriebe drin, weil wie oft haben wir es gemerkt, wenn wir so im Stress sind, dass wir dann überhaupt nicht ans Beten denken, obwohl das die einzige Möglichkeit wäre, aus dem Stress rauszukommen. Aber das ist eine Übungssache. Und das ist einfach, ich möchte euch das einfach mitgeben, dass ihr ja in der Früh bitten könnt, dass Jesus euch erinnert dran. Das ist für mich die einzige Möglichkeit. Das, was ich selber nicht kann, da muss ich zu Jesus gehen und sagen, bitte hilf mir, dass ich das richtig mache.
Hast du denn ein Gebetstagebuch oder so etwas Ähnliches?
Ich habe jetzt kein Gebetstagebuch. Früher habe ich mir das, wie ich neu Christ war und mit der stillen Zeit angefangen habe, da habe ich mir die Leute aufgeschrieben, für die ich beten soll. Also außer der Familie, was sowieso logisch war. Aber irgendwie habe ich dann den Eindruck gehabt, das wird so unpersönlich. Und jetzt kommen immer mehr Leute dazu, weil Gott mir immer mehr zeigt, ich kann ja nicht mal gar so viel machen, aber beten kann ich. Und es wird mir immer mehr zum Bedürfnis. Und ich sehe jetzt oft Menschen und dann denke ich, wo stehen die? Die haben Gott nicht. So viele Verlorene rings um uns. Und da wird es mir einfach immer wichtiger. Und dann geht es, ich sage dann immer, ich fange einfach an. Und es geht jetzt eigentlich schon so, dass mir wirklich die Leute rein auch einfallen. Und ich sage dann auch immer, Herr, und bitte erinnere mich an jemanden, wo ich jetzt nicht dran gedacht habe. Und das hat er noch immer getan.
Hast du denn irgendwelche Tipps für die stille Zeit?
Ja, dranbleiben. Am Anfang, wie wir uns, der Klaus und ich, für Jesus entschieden haben, war das einer der Punkte vom Marburger Kreis, die uns helfen, bei Jesus zu bleiben. Weil wir wissen ja alle, wie schnell wir, wenn wir, sagen wir mal, wenn das Erlebnis mit Jesus vielleicht auch besonders emotional war und nicht so in die Tiefe gegangen ist, wo wir vielleicht auch um anderer Willen uns für Jesus entschieden haben oder zumindest das gesagt haben, dass wir durch die stille Zeit einfach jeden Tag erinnert werden, wie wichtig das ist, die Verbindung zu halten. Das ist das Wichtigste, was ich überhaupt nur sagen kann. Und ich denke, dass das uns auch lehrt, konsequenter zu werden. Wir können uns aufschreiben, was der Heilige Geist uns in der stillen Zeit sagt für andere. Wir können durch das Wort Gottes erinnert werden an das, was für uns wichtig ist. Und je älter ich werde, desto spannender wird es. Ich bin jedes Mal überrascht und ich habe in meinem Buch eben Seiten und ich habe für jeden Tag eine Seite, wo ich das aufschreibe, was der vergangene Tag gebracht hat und der zukünftige Tag, was da auf mich wartet oder was ich tun soll oder was in Verbindung mit dem steht, was ich in der Losung lese. Mir haben die Losungen am meisten geholfen, dass ich bei Jesus bleibe.
Schön. Und hast du eine Person in der Bibel, die dich inspiriert und warum?
Einen Menschen aus der Bibel?
Ja, genau.
Ja, da gibt es eine ganze Menge. Aber es ist ja auch verschieden. Es ist jetzt momentan, haben wir Altes Testament, haben wir wieder angefangen vom Anfang. Also wir haben so einen Bibelleseplan, wo man einmal im Jahr durch die Bibel kommt. Jetzt nicht wortwörtlich alles, aber so im Großen und Ganzen. Und jetzt sind wir wieder bei Mose. Und ich bin seit 55 Jahren Christ und ich mache seit 55 Jahren stille Zeit. Und ich versuche möglichst kein leeres Blatt in meinem Heft zu haben, weil es mir einfach danach verlangt. Ich will wirklich wissen, was Jesus mir jeden Tag zu sagen hat. Und er sagt mir jeden Tag was. Und manchmal bin ich total überrascht, weil etwas kommt, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und da ist jetzt der Abraham. Und da geht es um den Segen. Und das möchte ich jetzt noch dazu sagen. Mir ist bewusst geworden, wir sagen, wir beten für die Menschen. Das tun wir dann auch, mehr oder weniger konsequent. Aber wir haben jederzeit die Möglichkeit für die Menschen um uns herum, sie zu segnen. Ganz wurscht, wie das ankommt oder was draus wird. Das ist nimmer unsere Sache. Aber letztendlich ist gestanden, wenn wir kärglich geben, kärglich sehen, dann werden wir auch kärglich ernten. Ihr wisst ja, was kärglich bedeutet, also karg, nicht gerade üppig. Und da ist mir so bewusst geworden, segnen können wir immer und jederzeit und all die Menschen um uns herum. Und letztendlich, ich habe jetzt mit den Augen Probleme und da muss ich einmal im Monat in die Klinik und da kriege ich einen Augenstich. Und da sind so viele Menschen um uns herum, wo ich gesehen habe, wie schlimm das für die ist, dass sie nicht mehr gut sehen können. Und da war so ein kleiner Mann und der schon älter und der hat richtig Angst gehabt. Und da hat die Schwester noch gesagt, schauen Sie die Frau Lehmann an, die kriegt jetzt einen zweiten Stich und die fürchtet sich gar nicht. Und die Schwester hat ja auch nicht gewusst, wie ich mich fühle, weil so lustig ist das nicht, einen Stich ins Auge zu kriegen. Aber ich kann jedes Mal vorher beten und dann habe ich für den Mann gebetet. Am liebsten hätte ich ihn in den Arm genommen. Das ist einfach so spontan gewesen. Und er hat nicht viel gesagt. Aber ich versuche jetzt einfach, die Impulse, die Gott mir gibt, wo manchmal Zweifel sind, mache ich da was Eigenes oder hast du mir das jetzt gesagt, Heiliger Geist? Und da war jetzt meine Schwester zu Besuch und die hat zu mir gesagt, wenn du so einen Impuls hast, dann prüf mal, ob der Impuls, wenn du das tust, schaden wird. Und wenn nicht, dann tu's. Und das ist so überraschend gewesen, deswegen habe ich mich so gefreut, dass die Nila mich gefragt hat, ob ich die Fragen beantworte. Weil ich möchte euch das sagen, wir haben immer die Gelegenheit, Menschen zu segnen um uns herum. Das ist der Anfang. Was Gott dann draus macht, das ist nicht unsere Sache. Aber das können wir tun. Und da ist unsere Haltung zu all den Menschen, die wir vielleicht manchmal verurteilen würden oder die wir nicht toll finden, die ist anders. Da können wir den Menschen mit Gottes Augen sehen. Das müssen wir nicht selber machen, sondern das macht er in uns. Und das ist mir so bewusst geworden und ich habe das gleich ausprobiert. Und es geschieht einiges und da freue ich mich drüber. Und ich möchte euch Mut machen. Und etwas ist mir auch noch aufgefallen. In der Bibel ist im 1. Mose ist gestanden, dass Gott ja den Aaron aufgetragen hat, Israel zu segnen. Wir kennen ja den aaronitischen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Das hat Aaron dem aaronitischen Volk gesagt. Aber vorher hat er sich reinigen lassen müssen. Er hat es erst tun können, wie er Opfer gebracht hat für seine Sünden. Und deswegen möchte ich euch allen mitgeben, es ist so wichtig, dass ihr jeden Abend Bilanz zieht über den Tag und dass ihr euch von Jesus vergeben lasst, wo ihr selber verletzt worden seid und dann nicht vergeben könnt oder wo ihr wisst, dass ihr falsch gehandelt habt, weil wir brauchen uns keine Illusionen machen. Wir sind alle so veranlagt und Gott selber sagt von uns Menschen, es ist keiner gut, auch nicht einer. Wir werden erst gut, wenn Jesus uns in die Hand kriegt und anfängt, uns zu verändern. Und wir werden bis an unser Lebensende immer wieder Fehler machen. Aber wir können immer wieder sofort zu Jesus gehen. Und tut's das. Ich habe das so gemerkt, wie das wirkt. Es kann sein, dass mich der Satan sofort wieder in die Pfanne haut. Aber ich merk's und ich kann mich dagegen wehren. Amen. Punkt.
Dann darf ich den Markus zu mir bitten.
Wow, der Stuhl ist noch ganz heiß. Der heiße Stuhl, he? Also ja. Los. Halleluja, der Herr ist gut.
Markus, ihr macht ihr Outreach unter anderem in Herbruck, in Heiden und auch in St. Gallen. Und gestern warst du ja auch in Heiden beim Outreach. Und beim Outreach ist es ja eigentlich euer Ziel quasi, mit Menschen ins Gespräch über Gott zu kommen. Aber wir haben gefunden, dass es oft wirklich Mut erfordert, Menschen, die Gott nicht kennen, von ihm zu erzählen. Wie kann man denn da mutiger werden?
Ja, das ist so schön, wenn man mit dem Herrn leben darf. Und wenn für mich ist das eine Frage der Hingabe, wie ich persönlich mich Gott hingebe. Hingabe heißt etwas so wie suchen, ihn suchen, aber es bleibt dann nicht nur beim Suchen, sondern es wird ein bewusstes, sich persönliches Hingeben, damit er etwas tun kann durch dich. Und das ist für mich so wichtig, weil wir lesen so viel in der Bibel von Menschen, die waren so mutig und die bekamen so viel Kraft für den Moment und für die Aufgabe, die sie zu tun hatten. Und von so vielen lesen wir einfach, wie der Herr sagt, ich bin mit dir. Die hatten nicht mehr. So bei Moses, wenn wir uns das vorstellen, der muss einfach zum Pharao gehen und er sagt, ich kann nicht reden. Er hatte so keinen Mut, er wollte gar nicht. Der war mutlos und Gott hat zu ihm einfach gesagt, geh. Er sagt, ja, in welchem Namen muss ich dann gehen? Ich bin der, ich bin. Aber der ist mit ihm. Und Gideon, alle die Menschen, die hatten nur diesen Satz von ihm, ich bin mit dir. Und das ist für mich das Entscheidende, dass wir uns ihm hingeben und zweitens die Identität in ihm haben und nicht in mir selbst. Ja. Weil ich selbst bin auch so ein Angsthase wie Gideon. Aber wenn der Herr mit mir ist und der Geist Gottes in mir wirksam wird, dann wird es so spannend. Eben zum Beispiel auch so wie gestern, weil der Geist Gottes und der Herr, die wissen genau, was in dem Menschen vorgeht, der mir gegenübersteht. Und dann ist es mir immer so ein Anliegen, ich bete innerlich, Herr, schenk mir deine Augen, dass ich diesen Menschen so sehen kann, wie du ihn siehst. Und dass ich ihn so lieben kann, wie du ihn liebst. Und ich weiß so vieles in meinem Leben, Gott hätte so viel Vorwürfe mir machen können, aber er hat das nicht getan. Er hat mich einfach nur geliebt. Und das ist das, was die Menschen spüren, wenn sie dir gegenüberstehen. Wie du sie liebst, wie du sie ansiehst, wie du ihnen gegenüberstehst, was du über ihn denkst. Wenn du schlecht denkst über den Menschen, dann wird er das merken. Oder wenn du gegenüber ihm Vorurteile hast. Für mich ist der Mut liegt darin, in der Kraft des Heiligen Geistes und in ihm zu gehen und nicht in mir, in meiner Kraft.
Mhm. Wie kann ich denn Menschen, die Gott nicht kennen, von ihm erzählen?
Einfach das, was Gott an dir getan hat, das darfst du immer erzählen. Dafür brauchen wir uns nicht zu schämen. Das hat ja Jesus getan und nicht ich. Ja, für mich ist es ganz einfach. Ich bete oft, eben wenn mir jemand gegenübersteht oder auch am Morgen, wenn ich ins Altersheim gehen muss und arbeiten gehen muss, ich sage immer, Herr, ich gehe in deinem Namen. Hilf mir, steh mir bei. Schenk mir deine Liebe, deine Kraft, deine Weisheit. Und manchmal ist es nur ein Wort, das ich empfange für jemanden, aber es, wenn es vom Geist Gottes kommt, es wird so treffen, dass du dann auch erstaunt bist, wie es wirklich stimmt. Und so, was Ruth gesagt hat, das ist wirklich so echt. Wenn man jemandem etwas sagt, was wir empfangen haben durch den Geist Gottes, dann meinen wir, oh, das ist vielleicht nur ein Gedanke von mir oder eine Überlegung. Ist das von mir oder ist das von ihm? Dann ist das Beste, wenn wir es einfach ausprobieren, sonst erfahren wir es gar nicht. Ja. Und dann sind wir oft so überrascht, was der Herr getan hat. Und dass es eben doch richtig war, was wir verstanden haben, dass es von ihm war und nicht von uns. Ich glaube, wenn wir mit Jesus leben und in seiner Gegenwart durch den Tag gehen, dann werden wir auch verstehen und wissen, was wir sagen dürfen und sollen. Und oft sind wir ja so mutlos weil wir die Menschen mehr fürchten als Jesus. Und das, was wir mehr fürchten, dem dienen wir. So ist es mein Anliegen, den Herrn wirklich in Hingabe zu leben und nicht in der Hingabe den Menschen gegenüber, sondern in erster Linie dem Herrn gegenüber. Das andere ergibt sich so wunderbar.
Wie spricht Gott denn zu dir? Also wenn er zu dir spricht, wie spürst du das?
Ja, durch den Geist und durch sein Wort. Manchmal ist es einfach nur so ein Gedanke. Ich mag mich noch gut erinnern, als ich noch Bus gefahren bin, da steigt eine Frau ein im Bus und Gott spricht einfach, schenk mir einen Gedanke, bete mit dir. Und dann geht ein Kampf los. Ja, da sind noch andere Leute und ich habe doch keine Zeit, ich habe einen Fahrplan. Was denken denn die da? Und so viele Gedanken kommen in ganz kurzer Zeit dagegen. Das ist für mich ein Zeichen geworden, dann war der erste Gedanke eben doch richtig. Sobald ich den Kampf spüre, merke ich, ah, das war, in dem Fall gibt es jemanden, der das nicht will, dass ich das tue. Es hat mich so Überwindung gekostet, ich habe mit dem Herrn immer gesagt, ja, wenn dann bei der nächsten Haltestelle alle aussteigen und ich allein bin mit dieser Frau, dann bete ich mit dir. Alle sind ausgestiegen, ich war alleine mit dir. Oh, nein, Herr, schenk mir noch ein Zeichen. Ich brauchte 4 Haltestellen, bis der Mut kam. Und dann ging ich nur hin und fragte sie, sie hatte hier am Arm eine Verletzung, ob ich für sie beten darf. Ich liebe Jesus und ich würde gern im Namen von Jesus mit ihr beten. Sie schaut mich 30 Sekunden an, sagt, das von Ihnen ist echt. Beten Sie. Dann habe ich ganz kurz gebetet, vielleicht 20 oder 30 Sekunden, ging wieder an meinen Platz und bevor ich mich ans Steuer setzen konnte, sagte sie, wissen Sie was? Sage ich, nein. Geht es Ihnen schon besser? Ja, auch. Aber jetzt haben Sie gerade eine 80, die war 80-jährig, eine 80-jährige Frau, die 60 Jahre Atheistin war, bekehrt. Ich hatte keine Ahnung. Das ist eben das, was ich meine. Das macht dann Jesus. Ich war nur gehorsam, aber es war so ein Kampf. Und wir können es nur herausfinden, wenn wir es auch tun. Ja. Und wir werden mutig, wenn wir uns hingeben und den Heiligen Geist machen lassen, dass er das machen darf, was er will, durch uns.
Hast du denn in der Bibel eine persönliche Lieblingsgeschichte? Und wenn ja, warum ist das deine persönliche Lieblingsgeschichte?
Danke, das würde ich noch ganz schnell lesen. Es ist nicht viel. Matthäus 28, ab Vers 16. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Sie waren gehorsam, sie sind gegangen auf den Berg. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch. Alle Tage bis an der Weltende. Das ist für mich etwas, was mich nie mehr loslassen wird, was mir so tief ist. Die Jünger, die waren ja mit Jesus, aber alle fielen vor ihm nieder und einige zweifelten. Und in Jakobus 1,8 lesen wir, dass ein Zweifler nicht meine, dass er etwas empfange. Aber hier sehen wir die Reaktion von Jesus. Jesus hat das erlebt, dass sie vor ihm niedergefallen sind und hat in die Herzen gesehen, dass sie trotzdem zweifeln. Und dann steht so schön geschrieben, und Jesus trat herzu. Seine Gegenwart wurde näher und er begann zu ihnen zu sprechen. Und was er zu ihnen gesagt hat, muss jeden Zweifel ausgelöscht haben. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und darum gehet hin. Das liegt auf meinem Leben, das ist mein Herz. Ich will für ihn gehen. Und wenn wir für ihn gehen, wenn wir nur den Mut haben, im Bus aufzustehen und für den Menschen zu beten, den Gott uns aufs Herz gelegt hat, dann werden wir sehen. Und siehe, ich bin mit euch. Das ist ein Lifestyle und nicht nur Sonntagmorgen. Es ist mein Gebet für diese Gemeinde, dass Jesus in uns zum Lifestyle wird und nicht nur am Sonntag oder in dem Hauskreis oder in den Gebetsabenden, sondern eine Realität wird, dass jeder Mensch ihn sehen kann durch uns und erleben kann.
Schön. Wir haben uns noch die Frage gestellt, was ist eigentlich ein Engel und warum gibt es im Himmel so viele Engel?
Okay, ja. Karin hat mir mal etwas vorgemacht, die Frau von unserem Pastor. Die hat einmal eine Frage bekommen und dann sagte sie, ah, diese Frage geben wir weiter dem Heinz. Möcht ihr euch noch erinnern? Also ich glaube, dass Heinz diese Frage besser beantworten könnte als ich. Ich kenne mich mit Engeln nicht so gut aus, eher mit Bengel. Aber ich weiß, dass Gott ein Riesenheer hat von den Menschen, die ihn anbeten und an in seinem Dienst stehen. Auch viele Engel, da bin ich überzeugt, das sind Geisteswesen, die er Befehle gibt, die sie ausführen, auch für Menschen, die sie beschützen oder was auch immer, was sie für einen Dienst haben. Ich glaube einfach, dass es eine Dimension ist, die wir uns nicht vorstellen können. Mhm. Er ist so groß. Wir lesen Myriaden über Myriaden. Das heißt, eine unbeschreibliche Menge, eine unbeschreibliche Zahl mal eine unbeschreibliche Zahl, Multiplikation mit unglaublichen Dimensionen im Reich Gottes. Wir werden nur staunen, wenn wir dahin eines Tages kommen werden. Ja.
Vielen, vielen Dank, Markus.
Dankeschön.
Dann darf ich jetzt die Hermi zu mir bitten. Ja, Hermi, du gehst jetzt ja schon fast 25 Jahre hier in unsere Gemeinde. Und warum kommst du eigentlich immer? Was gibt dir immer den Ansporn, hierher zu kommen?
Ja, 25 Jahre ist eine lange Zeit. Was ich jetzt einfach sagen kann, ist, wo ich in diese Gemeinde gekommen bin, hat mich die Liebe, ich habe da so eine Liebe gespürt, auch heute noch, wo ich nicht beschreiben habe können. Also einfach, es ist etwas ganz Besonderes da herinnen. Und in dieser Zeit, also ich habe einfach lernen dürfen, Gemeinschaft mit meinen Brüdern und Schwestern, wo ich sehr genieße, und für mich ist die Gemeinde meine zweite Familie. Also, wenn ich weg bin, sehne ich mich nach der Gemeinde. Ich habe sehr viel erlebt. Es ist, wie soll ich sagen, in dieser Zeit habe ich einfach lernen dürfen, dass Jesus das Haupt in unserer Gemeinde ist und dass ich ein Teil davon bin. Und dass ich mit euch zusammen Gemeinde bauen darf, dass ich vorwärts gehen darf. Die Gemeinde ist einfach, wir haben Gemeinschaft miteinander, wir haben eine tolle Freiheit hier in dieser Gemeinde und ich möchte Also ich habe niemals das Bedürfnis gehabt, irgendwo anders zu sein, weil ich mich hier einfach wohlfühle. Und wir haben eine wunderbare Gemeinde.
Ja. Wie merkst du denn, also wenn Gott zu dir spricht, wie merkst du, dass er zu dir spricht?
Ja, das sind in ganz vielen verschiedenen. Ich bekomme Impulse, wo ich einfach spüre, wie Markus auch gesagt hat, dass ich etwas tun soll, etwas machen soll, wenn ich habe es, glaube ich, auch schon erzählt, wenn ich vom Obdorf mit dem Auto hinuntergefahren bin und es geht eine Frau, also gerade aufwärts mit beiden Händen, hat sie Taschen und dann sagt mir einfach so eine Stimme, bleib stehen und frag sie, ob sie nicht nach Hause fahren soll. Und dann kommen eben diese Gegenimpulse, ach, das bist doch nur du selber. Und dann bin ich auch noch weitergefahren und das hat mir keine Ruhe gelassen. Dann habe ich umgedreht und habe diese Frau nach Hause geführt und ich habe aber noch so eine Freude in mir gespürt. Ich habe genau gewusst, es ist richtig. Und ich habe auch manchmal etwas gemacht, wo ich einfach falsch gelegen bin. Aber drum probieren wir das. Und wenn wir das immer wieder versuchen, dann hören wir auch diese Stimme. Die wird immer, immer lauter. Du lernst es, oder? Meine Schafe kennen meine Stimme. Und das stimmt, es ist einfach so. Oder was bei mir auch sehr oft ist, ich werde in der Nacht geweckt. Und früher habe ich dann hin und her und kann nicht schlafen und ich möchte schlafen. Und jetzt bin ich so weit, also schon länger, dass ich einfach sage, Jesus, was willst du von mir? Was soll ich tun? Und ich sage es euch, er gibt mir Menschen aufs Herz, für die ich beten muss. Und ich habe dann auch schon gefragt, war da irgendetwas letzte Woche? Und ich habe die Bestätigung bekommen. Es ist unglaublich, wie Gott zu dir spricht. In ganz, ganz vielen Sachen. Auch durch Menschen, durch einen Lobpreis. Ja, gut, dass es nicht zu lange wird. Gell?
Alles gut. Wie war denn dein Leben, bevor du Jesus als deinen persönlichen Retter angenommen hast? Also bevor du ihm dein Leben übergeben hast?
Ja, das war eine lange Zeit ohne Gott. Also ich habe eigentlich immer geglaubt, ich glaube an Gott. Und ich habe auch gebetet, wenn ich es für nötig gehalten habe. Und dann habe ich ihn wieder in die Schublade hineingegeben. Ich habe eigentlich viel, viel aus meiner eigenen Kraft gemacht, weil ich es nicht anders gekonnt habe. Ich habe einfach das gemacht, was ich machen musste. Wenn ich traurig war oder einen Kummer hatte, Sorge hatte, ja, ich habe es nicht anders gewusst. Ich habe einfach alles selber gestemmt. Es war in vielen, vielen Bereichen, wenn ich das heute vergleiche, ist das sind Welten. Das ist unglaublich, wie der Mensch in der Welt lebt ohne Gott. Also das tut mir im Herzen richtig weh, weil ich habe viele, viele Jahre so gelebt. Und das sind solche Unterschiede. Ich habe Anerkennung in den Menschen gesucht. Ich habe die Liebe in den Menschen gesucht. Ich habe dann gearbeitet, dass man sagt, Hermi, du bist gut, du bist gut. Ich habe einfach gedacht, ja, ohne mich geht's fast nicht. Und einfach, ja, ich war sehr liebeshungrig und ich habe es in den Menschen gesucht und wurde sowas von enttäuscht. Also einfach, man kann das gar nicht vergleichen. wenn du das jetzt weißt und das, was einfach früher in deinem Leben gewesen ist, du hast es nicht anders gewusst, ich habe es nicht anders gekannt und du strauchelst und machst und fällst und ja, ist so, auf und abs und wie der Willi das so wunderbar gesagt hat mit dieser Welle, das, wie das Meer, die Welle, wo es dich hin und her schleudert und einmal bist du da, einmal bist du da. Also einfach nicht am richtigen Ort.
Aber jetzt hast du Jesus dein Leben ja übergeben. Jetzt hast du es ja in seine Hand gelegt. Und was hat sich denn seitdem, seit du ihm dein Leben anvertraut hast, in deinem Leben verändert?
Das ist so schön. Ja, wo mir so richtig bewusst wurde, wo ich Jesus mein Leben gegeben habe, wie mir bewusst geworden ist, wie er für mich gelitten hat, sein Blut, dass er mich frei gemacht hat, dass er mich neu macht. Und ich muss jetzt schon sagen, das ist ein Prozess. Also du wachst in dem Glauben, in deinem Leben, Schritt für Schritt. Das ist nicht, du gibst dein Leben Jesus und alles, du schwebst auf Wolke 7, das geht nicht. Wir haben auch heute noch Umstände. Trotzdem, ich kann mit allem, was ich habe, ob ich Sorge habe, ob irgendetwas ist, gehe ich zu Jesus und lade ihm alles ab und er schenkt es mir wieder neu. Egal, was es ist, das ist ja das Schöne, dass wir zu ihm kommen können und er reinigt uns wieder. Und wie wir sind ja nicht dann heilig. Ich mache auch heute Fehler und ich darf aber zu ihm kommen. Und das Schöne ist, wie er dich verändert. Mit den Jahren, mit der Zeit, wenn du mit Jesus gehst, wo ganz wichtig ist, dass du dich ganz fest an ihm hältst und nicht loslässt. Dass du, egal was für Stürme, dass du drinnen bist, dass du weißt, ich habe einen Freund. Er ist bei mir, wie wir heute schon gehört haben. Er lässt dich nicht allein. Und dass du einfach ganz, ganz nah bei ihm bist. Die Gemeinschaft, wie wir auch hier in der Gemeinde haben, ist so wunderbar und immer mehr. Und du lernst im Wort, du begegnest ihm im Wort, du wächst in ihm, also es ist einfach komplett anders. Und diese Liebe, was ich von ihm bekomme, diese Wertschätzung, dass ich nicht beim Menschen suchen muss, sondern dass ich alles in Jesus habe, das ist so wunderbar, ja. dass du nicht mehr suchen musst oder ja, er ist meine Gerechtigkeit. Ich habe alles in ihm. Er ist mein großer Schatz. Und ich falle auch immer wieder. Und trotzdem habe ich meine Schwestern, ja, meine Brüder, wo mich wieder hochhalten. Wenn es mir nicht gut geht, weiß ich, es wird für mich gebetet. Also es sind einfach wunderbare, ich kann es mir nicht mehr anders vorstellen. Einfach wie es früher war. Und jetzt, wenn ich das vergleiche, habe ich jetzt den Himmel. Es ist so einfach schön. Wunderbar. Ja,
danke. So schön. Danke, Hermi. Weiter geht's mit unserem Emil.
Lieber Emil, danke, dass wir auch dich interviewen dürfen. Möchtest du etwas trinken? Gut. Emil, wenn jemand lange bei uns in der Gemeinde bist, dann du. Wie lange bist du schon in der Christusgemeinde Montafon?
Ich bin auch schon 25 Jahre.
25 Jahre, ein Wahnsinn. Ja. Emil, es gibt doch so viele Gemeinden, auch verschiedene. Es gibt Kirchen, es gibt die in der Schweiz. Warum bist du da bei uns in der Christusgemeinde Montafon?
Ja, das ist ganz einfach. Jesus hat mich da hergeführt. Jesus hat mich in die Gemeinde geführt. Und zwar war das so. Ich war in Schons, im alten Co-Hotel, aber das steht ja nicht mehr. Und da habe ich gearbeitet. Und im alten Trakt hinten, da haben wir das Schlafzimmer geht. Und genau da habe ich vorbei müssen, am Schlafzimmer vorbeilaufen müssen, in mein Zimmer rufen. Und genau da ist Gottesdienstraum sie. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich da aufgelaufen bin, ins Schlafzimmer, ist immer Lobpreis gewesen. Dann habe ich mir immer gedacht, wenn ich nur da in das Lobpreis könnte, oder das hat mir so gut gefallen. Ja, dann ist halt nicht mehr lang gegangen. Jesus hat mir den in die Gemeinde geführt. Und zwar bin ich dann im Anneli Bitschnau gewesen, im Ganschier. Dort habe ich das Leben Jesus übergeben, bei ihr. Und dann hat Anneli gesagt, ob ich gerne mal in den Gottesdienst kommen möchte. Ich hätte ja sehr gerne, habe ich gesagt, oder? Mit meiner Schwester ist im Urlaub, die Theresia. Und dann bin ich mit Anneli in den Gottesdienst. Das hat mir so gut gefallen. Also, was ich gesagt, der Lobpreis, wo ich die Predigt gehört habe vom Heinz, ja, ich denke, das kann es nicht sein. Das ist eine Predigt, die ich ja nie gehört habe. Das machen ja die katholischen Pfarrer nicht. Ja, sicher nicht. Und von dort weg bin ich immer dabei. Und ich muss sagen, Jesus hat mir so viel geholfen. Ich bin ihm so dankbar. Ich habe da ein kleines Ding aufgesetzt gestern Abend. Na, darf ich es lesen?
Bitte, unbedingt.
Seit September 1999, 25 Jahre. Warum? Weil ich an Jesus glaubte. Er hat mir so geholfen. Jesus ist bei mir für immer und ewig. Er heilte mich von dem Krebs, den ich hatte. Ohne Jesus wäre ich nicht mehr hier. Jesus, ich danke dir, dass ich in der Gemeinde bin. Jesus ist der Weg, die Wahrheit, das Leben, die Liebe und das Licht der Welt. Jesus lebt.
Wow, vielen Dank. Ja, wir sind wirklich dankbar, dich in unserer Gemeinde zu haben. Ja, dass du uns so oft segnest und ja, so viel für uns tust, was wir oft gar nicht sehen. Ja. Vielen, vielen Dank, lieber Emil. Ja. Danke.
Ja, ich würde gern weitermachen mit Maja. Maja, du bist ja eine sehr musikalische Person und du hast ja auch eine schöne Stimme und du machst ja auch Lobpreis. Was bedeutet denn Lobpreis für dich? Was ist für dich Lobpreis?
Lobpreis ist ein sehr wichtiger Bestandteil von meinem Leben. Ich singe für mein Leben gern. Schon als Kind habe ich so viel gesungen. Ich habe Tonbandkassetten abgespielt und dazu gesungen oder Schallplatten damals noch. Also Singen war so ein wichtiger Teil, weil, wie es der Name sagt, Lob, Preis, loben und preisen meinen König, der alles für mich gegeben hat, ihm so Dankbarkeit, Wertschätzung zu zeigen, indem ich ihm singe und ja, im Spiele, das war so schon in meiner Kindheit ein sehr wichtiger Teil. Und so nur auf ihn schauen, nur er und ich. Und in dieser Beziehung, ja, mit Lieder ist so wie die Herzensseiten, die angestimmt sind. Und ja, diesem König aller Könige Ehre zu erweisen und Dankbarkeit zu zeigen.
Schön. Kann denn Lobpreis auch für dich sowas wie eine stille Zeit sein oder dass Gott da zu dir spricht? Und wie merkst du das dann?
Ja, beim Bibellesen, also für mich ist stille Zeit so wirklich Zeit in der Stille mit Gott zu verbringen, auf ihn zu hören. Da hat es schon oftmals ergeben, dass beim Bibellesen so plötzlich ein Lied angestimmt wurde in meinem Herzen und dann sitze ich hin ans Klavier und spiele und singe einfach dieses Lied und das gehört oder ist ein Teil von der stillen Zeit und das gibt so eine Tiefe, so ist ein anderer Ausdruck als zu beten, einfach singend und spielend, ja, ihn zu ehren, ihm einfach zu danken, Er ist so eine wunderbare Tiefe. Und auch während des Tages plötzlich kommt ein Lied so ins Herz. Und da habe ich wirklich ein kostbares Liedergut in all den Jahren in mir. Und ja, es ist so ein Segen zu loben und zu preisen.
Wie kann denn unsere Beziehung zu Gott noch stärker und noch tiefer werden? Und am besten so, dass sie überhaupt nichts erschüttern kann.
Also ich denke, die Beziehung aufrechterhalten ist wirklich die Antenne ausfahren, auf ihn ausgerichtet zu sein, zu hören, was hat er mir persönlich zu sagen. Und ich erlebe oft, wie Gott spricht durch Gottes Wort, wenn ich die Bibel lese und ihn immer besser erkenne. Das vertieft meine Beziehung zu ihm, wenn ich sehe, wie er mich liebt und eben wie er so persönlich spricht durch sein Wort, wie es tief ins Herz geht und auch von innen heraus Veränderung schenkt. Und das stärkt die Beziehung, eben ihn immer besser zu kennen, wer er ist und wie sehr er mich liebt. Ja.
Schön, danke schön, Maja. Weiter geht's mit Heinz.
Die schwierigste Frage zuerst, die haben wir denn nicht vorab geschickt. Wie lange darf der Gottesdienst heute gehen?
Aber wir sind ja keine Urchristen. Das musst du mich nicht fragen, das okay. Musst du andere fragen, weil bei mir kann es nicht genug lang gehen.
Perfekt. Es ist in Ordnung, wenn die Person einfach nach Hause gehen, wenn sie müssen. Ja,
natürlich. Das kennt ihr schon, wer regelmäßig bei uns in den Gottesdienst kommt. Also wenn ihr zur Toilette gehen müsst oder etwas trinken wollt hinten oder gehen müsst, dann seid ihr in dieser Freiheit des Geistes, um gehen zu dürfen. Also hindert euch nicht, es macht keinen Sinn, wenn ihr da sitzt und mit euren Gedanken beim Braten seid im Backofen, der schon übergar ist und auseinanderfällt. So, da bringt's nicht, wenn du da bist und herum gedanklich beschäftigt bist, dann bitte seid so frei. Genau.
Wunderbar, denn wir haben noch einige Fragen für dich.
Ja.
Heinz.
Meine Frau ist nicht da, dass ich Fragen weitergeben könnte. Ja, eben. Da muss der Herr hin.
Wieso Jesus Christus? Warum nicht Allah oder Buddha? Warum liebst du Jesus?
Ja, es gibt ja viele Religionen und ich möchte hier von Religionen und von Religionsführern sprechen und nicht mit Namen nennen. So ganz spontan auf diese Frage hätte ich gesagt, weshalb soll ich eine billige Kopie mit dem Original tauschen? Ich will das Original, ich will Jesus. Und deshalb Jesus, weil er der Einzige ist, der für mich sein Leben gelassen hat. Willi hat etwas von der Grube gesagt. Alle anderen haben gesagt, ja komm heraus, du musst dich halt bemühen. Aber Jesus kam in meine Grube hinein und hat mich dort abgeholt, wo ich war. Und das berührt einfach, wenn er dich persönlich abholt und dich beim Namen ruft und in die Arme nimmt, in deinem ganzen Schmutz und Dreck und sagt, komm, ich zeig dir, was ich für dich getan habe am Kreuz. Und das ist einfach so überwältigend, dass man gar nicht Nein sagen kann, weil es einfach tief berührt, ja.
Wir wissen ja von dir, dass du in einer christlichen Familie aufgewachsen bist. Das heißt, Jesus war immer schon irgendwie in deinem Leben. Muss man da denn irgendwann eine Entscheidung trotzdem noch bewusst für Jesus treffen? Oder passt es einfach, weil Jesus ja eh schon immer da war?
Ja, das ist wahr. Ich habe das Vorrecht gehabt, in einem gläubigen Elternhaus aufzuwachsen. Meine Eltern haben sich um diese Zeit, wo ich zur Welt kommen sollte, haben sich bekehrt bei einer Evangelisation. Zuerst meine Mama. Sie hat da etwas gehört. Sie hatten damals nicht gerade eine einfache Zeit, auch ehemäßig, finanziell, materiell, familienmäßig. Und sie hat sich nach Hilfe gesehnt und hat etwas gehört von so einer Evangelisation, wo man von Gott redet. Und da ist sie hingegangen und hat sich am gleichen Abend wirklich Jesus geweiht und hat sich bekehrt und hat dann meinen Papa mitnehmen wollen. Sie braucht ein bisschen Überredungskunst, bis er auch kam. Und am zweiten Tag hat er sich dann auch bekehrt, genau. Und so durfte ich so aufwachsen. Wir hatten, oder sie hatten sich dann einer kleinen Pflingsgemeinde mit vielleicht 20 Personen anvertraut. Und so durfte ich in die Sonntagsschule, in die Teenie-Treffs, in die Jugendtreffs. Und das war dann schon, wo Walter Rothen schon Jugendleiter war und mein Vater war Jugendleiter. Und so durfte ich einfach in diesem Umfeld aufwachsen. Und ich habe einfach gelernt, aus all diesen, ja, wie soll ich sagen, aus dem, was ich gehört habe, sei es in der Sonntagsschule, Teenie-Treffjugend, dass es eine persönliche Entscheidung für Gott braucht. Weil Gott ist ein persönlicher Gott und er spricht uns beim Namen an. Er ruft uns auch beim Namen. Und so durfte ich in einem Jugendkongress, da war ich ungefähr 17 Jahre alt, durfte ich einfach mein Leben ganz persönlich Jesus anvertrauen. Und ich spürte das auch. Ich spürte diesen Ruf, bist du bereit, dein Leben mir anzuvertrauen? Und das durfte ich dann einfach von ganzem Herzen tun. Und das war meine persönliche Übergabe meines Lebens an Jesus. Das war nicht, das muss ich auch ab und zu sagen, nichts Spektakuläres. Ich durfte mich dann auch taufen lassen, Glaubens- oder Wassertaufe, wie das auch in der Bibel gelehrt wird. Auch das war nichts Spektakuläres. Ich durfte am selben Tag die Taufe im Heiligen Geist erleben. Und auch das war nichts Spektakuläres. Es war etwas, was zugenommen hat. Manchmal auch Wellen, wo es ein bisschen tiefer war, dann wieder ein bisschen höher. So, aber im Allgemeinen, wenn ich zurückblicke in all diese Jahrzehnte, wo ich auf dem Weg mit Jesus sein darf, ging es stetig aufwärts. Und das ist das Unglaubliche und ich empfinde im Moment, auf einem Zenit zu sein, wo dir Gott so nahe ist, wo dir Gott so nahe ist, dass man keine Worte findet, es irgendwie auszusprechen und auszudrücken, ja.
Ich glaube, das ist etwas, nach dem streben wir auch. Mhm. Diese Beziehung, die du so mit Jesus führst, kannst du uns einen Einblick schenken? Kannst du, gibt es noch Tipps, die wir auch in unserem Leben umsetzen dürfen und sollten?
Also ich denke, wir haben viel schon gehört, gerade auch von Ruth mit der stillen Zeit, wo es einfach darum geht, dass ich Gott einen Teil meiner Zeit schenke. Ich brauche diese Stille. Es verwundert mich nicht, wenn der Herr sagt, und geh in dein Kämmerlein und bete zu mir und der Vater im Himmel wird es hören, was du betest. Weil wir leben in einer Welt, wo so viele Ablenkungen sind. Ich hatte vorher im Lobpreis ein Bild von einem großen Apfel. Und ich habe vielleicht auch schon mal im Einkaufscenter Äpfel gekauft. Viele leuchten ja wirklich rot, backig, gelb, sie glänzen, sie sind hochpoliert, dass man sie kauft. Und dann nimmst du diesen Apfel, schneidest ihn auf und innen ist er braun. Und das hat mich so an diesen Baum der Erkenntnis erinnert. Es gibt ja diesen Baum der Erkenntnis und den Baum des Lebens. Und Adam und Eva haben den Baum der Erkenntnis gewählt. Letztendlich ist es Stolz, ist es Hochmut, ist es selber machen, ich kann es selber, ich bin's ja, ich hab's ja und so weiter. Und der Baum des Lebens ist, dich in die Abhängigkeit dieses wunderbaren und herrlichen Gottes zu stellen und aus ihm zu leben und mit ihm zu leben. Und wir werden von so vielen schönen Äpfeln abgelenkt. Auf so vieles springen wir noch auf. Wir sind mit unseren physischen Augen so halt geschult worden. Das, was ich mit meinen physischen Augen sehe, das ist real. Das ist wichtig. Das muss ich haben. Das füllt mein Leben aus. Oft noch als Christen entdecken wir uns darin. Und ich glaube, Gott will uns in eine Zeit hineinnehmen, wo wir nicht mehr mit unseren physischen Augen schauen, sondern mit unseren geistlichen Augen. Weil das realer ist als das, was wir sehen. Und das ist ein Schulen, das ist eben auch das Beginnen dieser Zeit, die wir mit Gott verbringen, sei es im Wort, wo ich das Wort dann nicht nur lese, sondern wo ich es bewege in meinem Herzen. Wo ich suche, suche, suche und Gott lässt sich finden in diesem Suchen. Und da liegt eine Begegnung drin und du merkst plötzlich, dieser Gott ist ja wirklich real. Er spricht mit uns, er nimmt teil an unserem Leben und wir dürfen mit ihm durchs Leben gehen. Und so wächst eine Beziehung heran, die eben nicht nur stille Zeit ist, am Morgen oder Nachmittag oder Abend, sondern durch den ganzen Tag bist du begleitet, wie Ruth gesagt hat. Und du darfst ihn wahrnehmen, mitten in der Arbeit. Ich kann am Boden blattern, klopfen mit meinem Hammer. Und plötzlich kommt der Heilige Geist und gibt dir etwas auf dem Herzen. Du bist auf den Knien, das ist eh gut auf den Knien, und darfst ihn preisen und anbeten. Du darfst das, was er dir auf das Herz legt, vielleicht für deinen Nachbarn gerade beten, weil der in einer gesundheitlichen Not ist. Das ist Gemeinschaft, das ist Beziehung. Aber es beginnt in dieser Zeit, die du ihm schenkst, ganz exklusiv, deine stille Zeit mit ihm. Und das weitet sich aus. Bleib dran, hat Ruth gesagt. Bleib dran. Und so wächst das und nimmt es zu, ja.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig für uns zu wissen, dass es nicht von Anfang an so ist, sondern dass es immer mehr und mehr zunimmt. Heinz, vertraust du Jesus?
Ist mal schnell gesagt, ja, oder? Keine Frage. Wie soll ich diesem ewigen, allmächtigen Gott nicht vertrauen, der alles geschaffen hat? Der mich durch und durch kennt, der weiß, was ich brauche und was mir wirklich gut und was mir nicht gut tut. Und dennoch erleben wir doch oft immer wieder Situationen, wo wir uns entscheiden dürfen, esse ich vom Baum des Lebens oder vom Baum der Erkenntnis. Entscheide ich mich jetzt, mich Gott anzuvertrauen, ihm zu vertrauen, oder mache ich es wieder selbst? Und ich denke, jeder von uns hat schon wieder mal selbst versucht, es zu machen und ist auf die Nase gefallen und hat im Nachhinein gemerkt, es wäre doch besser gewesen, Herr, ich hätte auf dich gehorcht. Und das ist auch etwas Wachstümliches, finde ich, wo wir mehr und mehr Vertrauen zu unserem Gott gewinnen. Weil wir wirklich merken, hey, der meint es ja wirklich gut mit uns. Denn er hat zu uns Ja gesagt. Er hat zu uns Ja gesagt. Noch als wir in der Sünde waren. Und hat uns herausgeholt und hat uns ein neues Leben geschenkt. Und dieses Ja, ja, zu dir schenkt er jeden Tag neu. Und wir dürfen wachsen darin. Es gibt riesige Dinge in unserem Leben, wo man nicht einfach sagen kann, gut, du vielleicht schon, aber vertrau dem Herrn. Bist du bereit, dein Boot zu verlassen und deinen Fuß auf das Wasser zu stellen, um zu schauen, trägt das, was er dir sagt in deinem Wort? Es ist ein Üben, es ist ein Lernen. Und selbst wenn die ersten Momente du absinkst im Wasser, er ist dennoch da und greift nach dir und stellt dich auf festen Boden. Ja, es ist ein Wachsen, ja, ein Vertrauen.
Dann habe ich dich richtig verstanden. Unser Vertrauen kann wachsen, je tiefer unsere Beziehung zu Gott ist.
Genau, das würde ich auch so sagen, ja.
Danke. Wir haben uns noch die Frage gestellt, in der Bibel spricht man oft vom Fasten. Ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Was steckt hinter diesem Fasten? Ich kann mir nicht vorstellen, 40 Tage lang nichts zu essen. Was wird mit dem bezweckt? Warum sollten wir fasten? Und wie können wir das in unserem Leben einbauen?
Wo ist mein Joker? Ich denke, das könnten einige von euch besser erklären. Die Bibel schreibt vom Fasten, ist klar. Jesus hat selbst diese 40 Tage gefastet. Es ist die Gefahr einfach, dass wir das Fasten vom Gesetz her sehen und nicht von der Gnade. Dass wir etwas tun, was die Bibel sagt, wo wir gar nicht verstehen, um was es eigentlich geht. Ich will irgendwie Gott gefallen, ich will Gott zu irgendetwas bewegen, durch Verzicht auf Essen, könnte man jetzt sagen. Fasten ist etwas, was ich tue dann, wenn ich es in meinem Herzen empfinde, dass es dran ist, um eine ganz besondere Zeit mit Gott zu verbringen. Eine Zeit, wo mich das nicht ablenken soll. Und darum geht es beim Fasten für mich eben nicht nur ums Essen, um Dinge, die mir sehr lieb sind, auf die ich verzichten will und loslassen will, um mit ihm eine ganz besondere Zeit zu haben, um ihm zu sagen, du bist mir das Wichtigste. Nicht das Essen, nicht das Handy, nicht das Internet, nicht die Nachrichten, nicht der Fernseher, nicht irgendetwas, sondern Herr, ich will eine besondere Zeit mit dir haben. Wir fasten nicht für Gott, wir fasten für uns, wenn wir fasten. Und es geht wirklich um dieses Loslassen von dem, was mir vielleicht lieb ist. Ich kann mich darin eben auch prüfen, wie sehr hängt mein Herz noch an Dingen, die eben nicht so wichtig sind, wie er wichtig ist.
Okay, ja, da wird einiges viel klarer. Wie du sagst, dann lässt man mal den 20.15 Uhr Film weg und verbringt dafür aber Zeit intensiv mit Jesus.
Absolut, das ist noch ganz am Anfang. Mit dem Film auf jeden Fall. Lest mal Jesaja 58 und bekommt eine sehr, sehr gute Vorlage, wie Gott Fasten liebt und wie er es eben nicht liebt. Wo er sagt, das nennt ihr ein Fasten. Ihr zeigt es allen, wie es die Pharisäer gemacht habt, aber ihr habt Streit untereinander, ihr verurteilt, ihr richtet, ihr tut Böses, ihr nehmt Leute aus. Und dann sagt er nachher, das nenne ich jetzt ein Fasten. Wenn ihr euer Kleider teilt mit dem, der keine hat, wenn ihr den aufnehmt in euer Haus, der kein Zuhause hat, das nenne ich ein Fasten. Also wir sehen, Fasten hat eine sehr, sehr breite Dimension im Wort Gottes. Ja.
Okay, vielen Dank. Das werde ich nachher noch nachlesen. Hast du es aufgeschrieben, Annabelle?
Jesaja 58, genau, ist auch die Grundvision der Christusgemeinde Montafon. Ja, genau.
Markus hat ja seine Frage an dich weitergegeben. Heinz, könntest du uns noch zwei, drei Sachen über Engel sagen? Ein paar Fakten.
Gut, es ist bald 12 Uhr. Ich glaube, er hat alles gesagt. Es sind geschaffene Wesen von Gott. Und wir wissen, es gibt diese himmlischen Wesen, die Gott dienen, und diese teuflischen Wesen, die dem Teufel dienen. Und die stehen miteinander im Kampf. Und mittendrin sind wir. Und das ist eine Dimension, die wir wissen müssen. Aber zu wissen, dass unser Herr über allem steht. Er ist der König der Könige, er ist der Herr der Herren, er ist der Siegeself von Golgatha. Und das ist etwas Großartiges. Ich bete schon lange, Herr, lass mich wieder mal Engel sehen. Ich durfte schon sehen, lass mich wieder mal Engel sehen. Ist so ein besonderes Erlebnis. Aber Jesus ist mir noch viel wichtiger. Zu sagen, hey Jesus, wann darf ich dich sehen?
Vielen, vielen Dank, Heinz.
Das ist ein guter Schluss, gell?
Wunderbar. Alle Fragen beantwortet. Ja, vielen, vielen Dank an alle, die sich bereit erklärt haben, unsere Fragen zu beantworten. Wir bitten euch als Gemeinde, für uns als junge Generation zu beten, dass wir in der Bestimmung Gottes für unser Leben wandeln und gehen dürfen. Wir haben gerade Jugendliche oft mit unseren Emotionen zu kämpfen. Wir haben dann so verschiedene komische Phasen, durch die wir gehen müssen. Und da bitten wir euch echt, dass ihr für uns betet, dass wir da mit Gottes Hilfe gut durchkommen können und ja, dass er uns einfach behütet auf unserem Weg, den wir gehen. Es ist gut, dass ihr heute da seid. Würde Gott jetzt kommen, würde ich an keinem anderen Ort sein wollen. Und das ist noch zum Schluss, was ich euch mitgeben möchte. Überlegt gut, was ihr tut. Wir wissen nicht, wann Jesus kommt. Sind wir die Generation? Es kann sein. Alles, was du tust, in jedem Moment kann Jesus kommen. Bist du dann das am Machen, was Gott dann sehen wird? Bist du an dem Ort, an dem du dann Gott begegnen möchtest? Zu Hause im Bett oder hier in der Gemeinde? Oder in irgendeinem Club, weiß ich nicht was, tun, anstatt zu Hause bei der Familie Zeit zu verbringen? Das hat mich in den letzten Tagen wirklich beschäftigt. Entscheide dich sehr, sehr gut, was du tust, wann du es tust, und wo du es tust. Wir als Lobpreisteam, wir möchten jetzt noch mal kurz in den Lobpreis einsteigen, einfach um das Gehörte noch mal zu vertiefen und Gott noch mal ganz bewusst in unser Herz einladen, dass er uns vielleicht aufzeigt, wie wir stille Zeit machen dürfen oder wo es einfach noch Sachen gibt, wo wir anstehen, wo noch eine Mauer zwischen uns ist. Und ich beende hiermit den Gottesdienst und ich bedanke mich, dass ihr alle da wart und so fleißig zugehört habt. Und es soll euch reichlich segnen, ganz, ganz fest. Und einen gesegneten Sonntag wünsche ich euch. Danke.